Mir ist gar nicht so wichtig als Frau, was wir genau machen, aber Hauptsache, wir leben es zusammen.
Und es war nie die Erwartung, dass du den gleichen Spaß und die gleiche Freude jetzt daran hast, wie wir es haben, sondern du bist ja gekommen, weil...
Hätten wir eine halbe Stunde oder 20 Minuten, dann könntest du noch fragen, und wie ging es dir damit? Aber diese Frage, und wie ging es dir damit, die kannst du nicht mehr stellen, wenn wir nur 5 Minuten haben. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Partner viel Zeit für sich braucht und er zumindest gefühlt für alles Zeit hat außer dich. Wir haben darüber gesprochen, wie groß eine solche Distanz werden kann und warum man sich oft nur noch als funktionales Team fühlt. Heute wollen wir in der Tiefe erklären, wie ihr wieder in ein stimmiges Verhältnis zwischen Nähe und Distanz findet und eure Wunschbeziehung gemeinsam leben könnt. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Aber gemeinsame Zeit ist ein gutes Stichwort bei uns auch gerade, ne? Ich glaube, diese Woche hast du 2 oder 3 Mal gesagt, oh, jetzt haben wir gar keine Zeit mehr füreinander.
Mhm. Die Woche war sehr voll. Ich fand gerade so der Moment der Übergabesituation sozusagen, wo man nochmal zusammen getroffen ist, fand ich sehr schmal. Und auch viel am Abendtermine. Das war einfach diese Woche, ja, eine volle Woche bisher. Wiederum muss man sagen, dass das jetzt nicht unsere Standardwoche ist, wie wir sie normal haben, sondern einfach durch verschiedene Ereignisse sehr komprimiert war.
Ja, dann fällt das gleich besonders auf, dass dann einfach zu wenig Zeit für Gespräche bleibt. Und deswegen, dass dann immer gut ist, wenn das so Ausnahmewochen bleiben, die man nicht immer wieder hat. Trotzdem ist es eben auch wichtig, dass so schnell wie möglich dann auch immer zu reflektieren und zu merken, na, das ist nicht der optimale Modus. Und auf Dauer sollten wir diese Frequenz an Terminen so nicht haben.
Ja, es waren jetzt einige Arzttermine, die einfach auch diese Woche dazu kamen, die einfach zeitlich gebunden haben. Und da fand ich das einfach auch spannend zu erleben, was auch sehr schnell passieren kann, was ja auch bei unseren Paaren im Coaching immer dann passiert, ist, dass die Kommunikation sich auch ein bisschen ändert. Weil man ja dann eher in so einem Tür- und Angelgespräch ist und sagt so, ja, und was ich auch noch schnell erzählen wollte, das und das und das und ist die und die Sache ist erledigt, das kann ich jetzt abhaken. Also dieses Funktionelle, da rutscht man einfach ja automatisch rein, man nimmt sich das ja nicht vor, weil man weiß, okay, wir haben jetzt hier nur 10, 15 Minuten und dann geht jeder wieder seines Weges so in die nächsten Aufgaben oder ne, der eine in die Kinderbetreuung, der andere zur Arbeit weiter. Und das ist natürlich etwas, was auf Dauer gerade so dieses Liebevolle oder mal den Satz zu Ende sprechen nicht ermöglicht.
Ist ja auch total sinnvoll eigentlich, wenn die Zeit kurz wird, so zu agieren. Weil nehmen wir so eine Übergabesituation, wo es eben auch darum geht, dass ja man in den gemeinsamen Haushalt kommt, dass man die gemeinsame Zeit mit dem Sohn vorher nochmal kurz thematisiert und schaut, was heute noch ansteht oder so. Dann ist es ja wichtig, wenn es jetzt heute Konflikte mit unserem Sohn gab, dass ich dir davon berichte, dass du über seinen emotionalen Zustand und seine Herausforderungen des Tages Bescheid weißt, weil du jetzt ja anfängst, ihn gleich zu begleiten und wenn er dir Dinge erzählt, ist es ja gut, wenn du weißt, was passiert ist. Wenn wir jetzt nur 5 Minuten haben, muss ich dir das in der Kürze runterbrechen und du sagst, alles klar, habe ich verstanden, kann ich jetzt mit umgehen.
Ja.
Hätten wir eine halbe Stunde oder 20 Minuten, dann könntest du noch fragen, und wie ging es dir damit?
Mhm.
Aber diese Frage, und wie ging es dir damit, die kannst du nicht mehr stellen, wenn wir nur 5 Minuten haben. Das heißt, mein Gefühl und meine Emotionen, die bleiben aus und ich gehe mit diesem Gefühl einfach los und verlasse die Wohnung.
Genau, es sind nur noch die Fakten, die zählen erstmal.
Genau, es sind also schon Gefühl, aber ja, das Gefühl vom Sohn, ne? Also und die Fakten natürlich dazu, aber kein Gefühl, was ich von mir zeige, was du begleiten könntest.
Mhm.
Wo du empathisch sein könntest und wo wir uns miteinander verbinden können, sondern wir machen nur noch eine ja eher technische Übergabe.
Ja, und ich finde, was ich auch gemerkt habe in dieser Woche, mir ist das, glaube ich, mindestens 2-mal passiert, dass ja man selber so in seiner Welt ist. Ich habe dich, glaube ich, mindestens 2-mal diese Woche angerufen, wo du in Meetings warst, jetzt nicht in Coachings, war das Handy ja aus, aber so in Meetings warst, wo ich mich gewundert habe, warum du nicht ans Telefon gegangen bist. Wo du im Nachhinein zurückgerufen hast und gesagt hast, Ina, ich bin auch im Meeting. Und ich dachte so, oh nein, ja, klar, ich hätte ja noch mal gucken können. Aber weil man halt so aufgeteilt ist und weil jeder so seine Herausforderungen in dieser Woche hatte, So, ich merkte schnell so, wir sind so in zwei Welten unterwegs. Und ich dachte, ja, logisch. Und das finde ich ganz spannend. Und das zeigt ja auch nochmal so diese emotionale Nähe, dass das jetzt nicht etwas ist, was on top kommt, wo man sagt, oh, das ist ja super schön, dass es da ist, sondern dass das eigentlich so eine Grundlage sein muss in einer Beziehung, damit diese Verbindung auch aufrechterhalten werden kann. Also damit da überhaupt auch was wachsen kann draus.
Ich habe letztens einen Satz gelesen, den könnte man hier gut mit einbringen. Das ist der Satz, in der Freizeit, also in der Beziehung, sollte man diesen Satz erst die Arbeit, dann das Vergnügen drehen.
Mhm.
Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Weil wir ja doch irgendwie auf diesen Satz sehr getrimmt sind. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Freizeit mit unserem Sohn habe, dann gibt es ja immer mal Aufgaben, die zu erledigen sind. Und dann sage ich das auch, lass uns erst die Aufgaben wegarbeiten und dann Spaß zusammen haben.
Mhm.
Weil dann ist das Doofe, in Anführungsstrichen, was wir tun müssen, ist schon weg.
Ja.
Und dann freuen wir uns auf die guten Dinge. Das ist immer schade, wenn man erst das Schöne macht, aber noch weiß, am Ende muss man noch Aufgaben erledigen,
ja,
die vielleicht auch nur so halb Spaß machen. Aber eigentlich müsste man sich dran gewöhnen, das zu drehen und in der Familie und in der Beziehung häufiger zu sagen, heute erst das Vergnügen und dann gucken wir, ob noch Platz für die Arbeit ist, insbesondere wenn das Dinge sind, die optional erscheinen. Also wo jetzt nicht zwingend wichtig ist, dass die Aufgabe heute erledigt ist, sondern wo ich sagen könnte, wenn die Zeit nicht mehr reicht, kann ich es auch morgen machen.
Und was finde ich auch wichtig ist, nochmal so drauf zu schauen, was viele im Gefühl haben, was ich auch nachvollziehen kann, dieses, wir finden gar nicht mehr etwas Gemeinsames, was uns beiden Spaß bringt. Und dadurch entsteht auch, gerade wenn man Kinder hat, so eine gewisse Distanz. Also wir sind ja einfach auch unterschiedlich in unserer Persönlichkeit und unterschiedlich auch in unseren Vorlieben, was wir so an unserer Freizeitgestaltung teilweise machen. Und ich bin ja jemand, ich mag gerne sowas wie, wir gehen gerne über einen Flohmarkt oder zu Stadtfesten, so all das, wo das Leben lebendig ist, da bin ich gerne.
Extrovertiert halt.
Ja, genau, das finde ich einfach schön, ne? So, ich mag zum Osterfeuer zu gehen, ich mag Menschen um mich herum zu haben, gemeinsam mit Menschen etwas zu machen. Ich mag das gerne, wenn wir Menschen mal uns zu Hause zum Essen einladen und das alles vorzubereiten. Tendenziell bin ich da auch mal eher der Part, der so Sachen plant, weil ich es selber mag. Und du bist ja eher jemand, wenn ich jetzt sagen würde, okay, lass mal zum Flohmarkt, da wüsste ich schon, das ist jetzt nicht so das, wo du sagst, ah, super, bringt mir total Spaß. Da gibt es andere Dinge. Und ich finde, das ist auch immer die Herausforderung. Und man kann jetzt sagen, so ja, man muss auch mal was machen, was man nicht mag, na klar. Aber jeder darf ja auch anders sein. Und dann zu sagen, ich verzichte jetzt nicht darauf, dass ich das mache und du verzichtest nicht auf deine Sachen, sondern wir gucken, wo können wir uns trotzdem verbinden. Also gibt es etwas, was beide Anteile deckt? Das gibt es manchmal, nicht immer. Und wann ist es vielleicht stimmig? Zu welchen Momenten, ne, wenn wir jetzt gerade so auf die letzte Woche gucken, wann ist es stimmig, dann zu sagen, ja, darauf kann ich mich einlassen, weil das für mich eine entspannte Woche bisher war. Oder zu sagen, naja, also die Woche war so anstrengend, da habe ich jetzt keinen Bock, irgendwie auf das Stadtfest oder zum Osterfeuer am Wochenende zu gehen.
Ja, und da, wenn wir draufschauen, wie kann man dort auch, nehmen wir mal jetzt das Flohmarktbeispiel, wie kann man dafür sorgen, dass man das gemeinsam zum Beispiel machen kann? Weil es ist ja schade, wenn man zu viele Punkte hat, wo beide einfach sagen, das ist nicht meins, da mache ich nicht mit.
Mhm.
So, und das gibt natürlich Dinge, da ist das schwieriger, aber es gibt auch Dinge, wo man vielleicht Lösungen finden kann und kreativ wird. Ja, was können wir tun, lernen, verändern, damit das stimmig gehen kann? Nun ist zum Beispiel zum Flohmarkt zu gehen etwas, was dir natürlich Spaß bereitet, also auf natürliche Art und Weise. Das ist einfach so, das zieht dich dahin. Mir nicht. Jetzt ist also die Frage, was kann ich tun, lernen, verändern oder auch wir als Familie gemeinsam, damit ich dort auch Spaßfaktoren wahrnehme. Also was können wir addieren oder wie müssen wir den Rahmen gestalten,
ja,
dass dort auch bei mir Spaß aufkommt. Und wenn wir da Lösungen für finden, in diesem Kreativwerden, dann habe ich zwar nicht diesen natürlichen Spaß daran, dahin zu gehen, aber das in Summe trotzdem. Ja, also in Summe habe ich dann trotzdem genug Faktoren. Also bei dir ist natürlich bei mir ausgedacht quasi.
Ja. Ja,
bei dir ist einfach natürliche Begeisterung. Ich brauche ausgedachte Elemente, die ich hinzufüge, um Begeisterung zu erleben. Oder was, wo man auch arbeiten kann, ist eine Form von Belohnung, dass man sich selbst dafür belohnt, das gemacht zu haben. Das ist so ein Thema, was es auch dann im Arbeitsleben gibt. Ne? Es gibt einfach Aufgaben, die einem auf natürliche Art und Weise Spaß machen, wo ich in ein Flow-Gefühl kommen kann. Und es gibt andere Aufgaben, die sein müssen, aber nicht so viel Spaß machen. wo ich mir überleben kann, wie kann ich jetzt diese Aufgabe so gestalten, gibt es dort Spielräume, dass ich zumindest ein bisschen Spaß empfinde, wie wird es für mich angenehmer, leichter oder kann ich mich danach mit etwas belohnen dafür, dass ich das durchgezogen habe. Also Beispiel eine Aufgabe, die keinen Spaß macht, irgendwelche Buchhaltungssachen raussuchen, da könnte man währenddessen zum Beispiel irgendwie Musik hören oder so, ne? Und eine angenehme Musik hören. Man könnte schauen, dass die Umgebung passend ist. Man kann sich sein Lieblingsgetränk dazustellen. Man kann sich danach mit irgendwas belohnen, was einem gut tut und sagt, danach mache ich eine Viertelstunde Pause und gehe spazieren. Die Sonne scheint, mache ich mal eine Pause danach. Also so Kleinigkeiten, wo man sagt, damit wird die Aufgabe für mich, obwohl ich sie eigentlich nicht mag, so angenehm wie möglich.
Und ich finde, es gibt ja aber auch bei manchen Sachen so Elemente, man muss ja nicht den ganzen Prozess mitmachen. Wenn ich jetzt an unser Osterfeuer-Ding denke, das ist bei uns in der Familie etwas sehr Großes, muss man sagen. Unser Sohn, das hat sich vor ein paar Jahren irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir da reingekommen sind, auf jeden Fall machen wir immer bei einem Osterfeuer hier in der Umgebung, beim Dorf mit, dass unser Sohn und ich immer die Tickets verkaufen von der Freiwilligen Feuerwehr an dem Abend, also der Eintritt sozusagen mit meiner Schwester zusammen sind. Und wir haben da sehr großen Spaß dran, weil unser Sohn ja auch extrovertiert ist. Das ist immer sehr spaßig, denn da die Tickets zu verkaufen. Und je älter er wird, desto länger darf er auch durchhalten, weil irgendwann, das kennt ja jeder beim Osterfeuer, ändern sich ja die Personen, die kommen und dann ist es Zeit für Kinder auch zu gehen. Auf jeden Fall haben wir da die letzten Jahre das, würde ich sagen, in der Organisation und all dem mit davor, was gemeinsam essen, da perfektioniert. Und du bist überhaupt nicht der Typ, der Osterfeuer einfach mag. Du magst die Stimmung da nicht, die Musik, die Menschen, einfach alles, glaube ich. Und trotzdem ist es ja so, dass es dadurch, dass wir beide das zusammen machen, irgendwie für uns wichtig ist und da auch so ein gewisser Hype drum entstanden ist, muss ich sagen. Und ich auch letztes Jahr zu dir sagte, Mensch, du musst dir das aber mal anschauen. Also du musst dir das mal anschauen, wie wir das zusammen machen und wie das da so ist. Und dann bist du auch vorbeigekommen und hast dich auch sozusagen an die Seite gestellt und hast mal geguckt, wie das so für uns ist mit dem Einlass und wie unser Sohn die Sachen verkauft und was für Späße wir da haben. Und er hat sich auch total gefreut, dass du gekommen bist. Ich habe mich auch gefreut. Und es war nie die Erwartung, dass du den gleichen Spaß und die gleiche Freude jetzt daran hast, wie wir es haben oder dass du mitmachst oder dass du den ganzen Abend da bleibst. Sondern du bist ja gekommen, weil wir ja eine emotionale Verbindung aufbauen wollten zu dem Ereignis. Und das, finde ich, hat super geklappt. Es war nicht mehr so, dass wir dir nur davon berichtet haben, sondern du warst dann ein Teil davon. Du warst gar nicht so kurz da, glaube ich. Und bist dann nachher gefahren und wir sind dann nachher später nachgekommen. Aber es war statt eine so eine Frontenbildung oder ein Ereignis, was in meinem Gefühl für mich alleine war, war das schon so, dass wenn ich jetzt mit dir drüber spreche, dass da eine Verbindung ist.
Naja, und dann geht es ja auch um das Thema Anerkennung, Wertschätzung und Interesse zeigen. Mhm. Das ist auch wichtig, wenn einfach was da ist, was unseren Sohn begeistert, dass man daran teilhat. Und selbst wenn man nur mal eine Zeit lang vorbeikommt zum Zuschauen, dass einfach das Gefühl da ist, okay, man interessiert sich auch für das, was er macht.
Ja.
Und darum geht's dann ja. Ich interessiere mich natürlich immer noch nicht für das Osterfeuer-Thema, aber ich interessiere mich für alles das, was unseren Sohn begeistert. Das finde ich auch immer wichtig für andere Eltern. Ich habe das einmal im Podcast von Lanz und Precht gehört. Ich kenne das von anderen Eltern, dass die zum Beispiel sagen, unser Sohn, unsere Kinder interessieren sich für Medien. Ich halte davon nichts. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Mich interessiert das nicht. Und das halte ich für nicht sinnvoll, denn einerseits ist es meine Aufgabe, mich für all das auch zu interessieren, für das sich meine Kinder interessieren. Denn ich bin ja in der Pflicht, dafür zu sorgen, auf eine adäquate Nutzung hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass da eine gewisse Stabilität herrscht und auf der anderen Seite auch auf die Gefahren hinzuweisen und zu verstehen, welche Gefahren können dort passieren, auf welche Art und Weise und die Kinder darauf vorzubereiten. Und deswegen kann ich mich von solchen Themen quasi ja nicht fernhalten, weil es ein Stück weit schon ein verpflichtendes Interesse gibt, selbst wenn ich nicht möchte. Oder auch, wenn man jetzt sagt, es interessiert mich inhaltlich was nicht. Also wir haben da immer so das Thema mit den Opas und dieses, ja, nee, ich komme nicht mit, weil das interessiert mich nicht inhaltlich. Mhm. Zum Beispiel ein Fußballspiel.
Ja.
Während die Oma zum Beispiel tendenziell dann eher sagt, auch wenn mich das inhaltlich nicht so sehr interessiert, interessiere ich mich aber für meinen Enkel. Also auch da wieder so der Unterschied, was tendenziell manchmal Männer und Frauen betrifft, die Männer eher so hobbyfokussiert, interessensfokussiert, das verbindet, die Frauen tendenziell eher an sozialen Kontakten interessiert. Also mir ist gar nicht so wichtig als Frau, was wir genau machen, aber Hauptsache wir erleben es zusammen.
Genau, weil das ist ja auch bei der Feuerwehrsache. Ich bin ja selber kein Mensch, der zu der Feuerwehr sonst irgendwie eine Verbindung hat, oder ich würde mich jetzt, hätten wir jetzt kein Kind, da nicht hinstellen und aus ehrenamtlicher Art und Weise Tickets verkaufen beim Osterfeuer. Wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl.
Sehr unsozial.
Ja, genau. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl, da abends zu stehen. Es ist kalt, es ist jetzt manchmal nicht so schön in der Kommunikation, aber ich mache das ja, um das Erlebnis zu haben, um ihn da zu sehen, um gemeinsam die Freude zu haben, um Zeit meiner Schwester zu verbringen. Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen reingerutscht, merke ich gerade im Gefühl. Aber das macht es ja aus, ne? Emotionalität zu teilen, Freude zu teilen. Und ich finde das, wie gesagt, der Anspruch muss in einer Partnerschaft nicht sein, sich gegenseitig irgendwie zu klonen und zu sagen, oh, wir sind das Paar das. Das muss nicht sein, weil du bist du und ich bin ich. Und es wäre auch schade, und ich finde es auch mal schade, das kennt vielleicht jeder ja auch, wenn man mal Freunde hat, die irgendwann einen Partner oder eine Partnerin kennenlernen und vor einmal so eine 180-Grad-Wendung machen, weil jetzt vor einmal ist man als Paar auf Identitätsebene so und so. Und man denkt so, schade, irgendwie du als Person, als einzelne Person vorher, was dich ausgezeichnet hat, das ist nicht mehr so wirklich erkennbar oder vorhanden. Und ich finde, das darf trotzdem sein.
Dieses Kreativwerden finde ich einfach unfassbar wichtig, dass man mit stimmig und unstimmig agiert. Wir haben das vorhin schon mal gehabt in der Einleitung, dass wir sagten, wie man ja zu einem stimmigen Verhältnis kommen kann. Dazu nochmal vielleicht, was bedeutet stimmig? Stimmig heißt das, wenn man sich etwas vorstellt, was eher im Denken stattfindet, man innerlich keine Blockade empfindet, man innerlich ein gutes Gefühl hat und sagt, ja, das passt. So Körpersignale, Impulse, Gedanken, die hochkommen dazu. Und man einfach merkt so, es fühlt sich total rund an, da habe ich ein warmes, schönes Gefühl zu. Dann ist das stimmig. Und da geht es dann darum, wie kann man stimmige Kompromisse schließen, wie kann man kreativ werden. Das heißt, bei uns geht es wenig darum zu sagen, nein, natürlich, klare Grenzen jetzt wird auch gebraucht, aber erstmal zu sagen, das ist unstimmig. Und unstimmig löst dann einen Kreativprozess aus. Was können wir tun, lernen, verändern, damit es stimmig wird? Anderes schönes Beispiel für eine Idee, wie man kreativ werden könnte. Ich interessiere mich fürs Tennisspielen, habe es bisher zeitlich nicht geschafft. Du hast es ausprobiert, ist es nicht so deins. Wie könnten wir das jetzt verbinden? Jetzt könnten wir überlegen, ich gehe natürlich zum Training, du logischerweise nicht. Aber vielleicht kommt es dazu, dass ich so viel Interesse entwickle, dass ich Punktspiele mache an den Wochenenden. Jetzt könntest du natürlich dastehen und sagen, so eine Scheiße, das nimmt uns ja dann alle 2 Wochen 3-4 Stunden Zeit weg, wo du dann da deine 1-2 Spiele machen musst. Das finde ich gut. Jetzt bist du aber extrovertiert, das heißt, du hast ja Bock auf Gemeinschaft. Normalerweise gibt es da ein Clubhaus bei so einem Tennisverein und da gibt es eine Gemeinschaft. Das sind ja mehrere Menschen. Manchmal spielt Mann und Frau, manchmal nur Mann. Aber typischerweise kommen da ja auch gern die Partner zum Zuschauen dazu. Wenn sie vielleicht eigenes Interesse haben am Tennis sowieso, oder auch wenn die Kinder spielen, ne? Und dann könnte man ja dazukommen. Du musst ja gar nicht unbedingt so sehr daran interessiert sein, wie wir Tennis spielen und zusehen. Aber in der Gemeinschaft, da gibt's Austausch, da gibt's Menschen, mit denen man sich verbinden kann, mit denen man ins Gespräch kommen kann und so weiter. Und schon hat man etwas Gemeinsames. Und in der Pause, wo man dann gerade nicht spielt, dann sitzt man gemeinsam am Tisch, tauscht sich aus, ne, und kann miteinander reden, hat dann Freunde dort, weil man findet dann ja auch Freundschaften dort und so weiter. Ne, und schon haben wir das Hobby Tennis, was man zu einem gemeinsamen Hobby machen kann, obwohl du gar nicht spielst. Also könnte ein kreativer Ansatz sein.
Auf jeden Fall, aber dazu werden ja Voraussetzungen gebraucht, um in diesen Kreativprozess einzusteigen. Und ich glaube, das ist nochmal gut, wenn wir auch auf diesen Prozess schauen, weil da bedarf es ja einer sehr guten Kommunikation, auch mal zu sagen, Mensch, ich möchte gerne das und das Hobby ausleben. Wie können wir das machen? Wie ist das stimmig? Dazu muss ich auch das Gefühl haben, ich darf das sagen. Oder ich darf auch mal sagen, Mensch, ich finde schade, dass du nicht mitkommst. Oder ich kann aussprechen, wenn ich einen Wunsch habe. Das geht ja nur, wenn, und da sind wir schon so ein bisschen bei unseren Lösungen auch, wenn ein gewisses Fundament da ist. Also wenn wir keine Verletzungen untereinander haben, die es nicht ermöglichen, das alles auszusprechen und die mich auch hemmen, in diesen Kreativprozess einzusteigen. Ich kann ja nur kreativ werden und so ins Brainstorming gehen, wenn ich nicht die ganze Zeit überlegen müsste, okay, das sage ich jetzt, das sage ich lieber nicht, das Thema spreche ich nicht an, weil da haben wir ja in der Vergangenheit schon mal ein Thema mitgehabt. Das ist total schwierig. Das heißt, bevor man in diesen Kreativprozess einsteigen kann, sollte man darauf schauen, ist es gut bei uns? Liegen da gerade Verletzungen vor? Haben wir ein gutes Beziehungsfundament? Seit wann haben wir denn diese Distanz, wenn jetzt das Thema Distanz da ist? Also ist es jetzt gerade momentan so, aufgrund der äußeren Umstände, wie wir gerade am Anfang sagten, so ne, eine anstrengende Woche, oder ist es etwas, was wir schon viel länger haben und was wir in unserer Beziehungsgeschichte so mitgenommen haben, wo es viele Verletzungen zu dem Thema gibt, verschiedene Situationen, dann ist es wichtig, erstmal auf das Fundament zu schauen, zurückzukehren, wie wir schon so oft gesagt haben, an dem Punkt, wann war es mal gut, und in die Analyse einzusteigen, Verletzungen aufzulösen.
Und dabei schaut man natürlich auch auf die Brillen, die man entwickelt hat. Wir nennen das immer Brille, wenn man den anderen in so einem gewissen Tunnelblick wahrnimmt. Also was ja ganz typisch ist, ist, dass wir glauben zu wissen, wie der andere tickt, wie der andere denkt, wofür der andere sich interessiert. Also wir haben das Gefühl, unseren Partner besonders gut kennen zu können. Da sind ganz viel Fehlinterpretationen und Fehlrückschlüsse drin und Informationen, die nicht passend sind. Wo wir aber sehr überzeugt davon sind, dass sie passend sind. Mhm. Und das führt dazu, dass ich denen gar keine Chance gebe. Also anstatt kreativ zu werden, könnte ich mit instabilem Fundament und Brille, wenn du sagst, Mensch, vielleicht macht es ja Sinn, dass du mal Tennis spielen gehst oder dass wir da in die Richtung mal gucken, könnte ich sofort sagen, so ein Blödsinn, du hast gar keinen Bock auf Tennis spielen. Ja, also was sollen wir uns damit beschäftigen? Willst du eh nicht. Dich interessiert eh nicht, was mich interessiert.
Ja, ja, genau. Oder man könnte sagen, den brauche ich eh nicht fragen, ob er mitkommen will. Ich werde sowieso Nein erhalten und dann haben wir da wieder ein Thema mit, einen Konflikt mit, wenn ich jetzt frage. Ja, und dann sucht man sich Ersatzpersonen und fragt die andere Person gar nicht mehr. Das ist für die andere Person ein Ausschluss, zu sagen, oh, ich werde ja auch gar nicht mehr gefragt. Ist ja gar nicht wichtig mehr, ich zähle ja gar nicht mehr.
Wenn man das über verschiedenste Themen hinweg nicht schafft, was Kreatives für die Beziehung zu finden, wenn man Dinge mit ganz vielen anderen Menschen nur noch macht, dann hat man natürlich auch irgendwann das Gefühl, dass die Beziehung keine Priorität mehr hat und dass der andere ganz viel Zeit für anderes hat, aber nicht für die Beziehung. Und da ist wichtig, das sich anzuschauen und zu gucken, wie kann man Bestandteile davon in die Beziehung hineinholen. Das heißt, wichtig ist zu unterscheiden, gibt es wirklich verschiedene Bedürfnisse und müssen wir darauf eingehen, wie wir diese Bedürfnisse in eine gesunde Schnittmenge bringen können. Also verschiedene Bedürfnisse wäre jetzt zum Beispiel wie bei uns introvertiert und extrovertiert regenerierend. Haben wir von der Grundprägung her verschiedene Bedürfnisse, die völlig frei sind von irgendwelchen Verletzungen, Konflikten oder sowas. Das ist einfach schon mal grundlegend anders. Dann können wir gucken, wie wir damit sinnvoll umgehen können, welche kreativen Lösungen finden wir dafür. Wenn wir merken, dass uns Konflikte und Brillen trennen und in Distanz bringen, dann macht es Sinn, an den Punkt zurückzugehen, wann war es mal gut, und diese zu lösen, sodass wir mit einem neuen, frischen Blick auf gemeinsame Möglichkeiten gucken können und kreativ werden können. Und dann können wir eigentlich erst so richtig zur Wunschbeziehung kommen, denn auch das ist ja etwas, was gerade so Mitte, Ende 30, Anfang 40 für viele präsent sind. Habe ich gerade vorhin in der Sprechstunde gehabt, dieses Thema. Nämlich, was machen wir eigentlich jetzt mit unserem Leben? Mhm. Wir haben dort viele Ziele aus den 20ern erfüllt meistens. Wir haben vielleicht Wohneigentum, geheiratet, die Wunschanzahl an Kindern bekommen, Karrierestufen ausgebaut, haben auch diese ganzen unsexy Sachen gemacht, wie Rentenversicherung abgeschlossen und all sowas. Also haben uns um ganz viel Sicherheit gekümmert. Und jetzt ist bei ganz vielen Dingen so ein Haken dran. Und das ist die Frage, was sind denn die nächsten Ziele, Interessen, Wünsche in der Beziehung, wie man so dem Ganzen neuen Sinn geben kann und neue Erfüllung. Und da ist dann eben die gemeinsame Wunschbeziehung total relevant.
Und es ist halt auch mal wichtig zu überlegen, was kann ich langfristig einbauen, damit dieser Effekt, wenn ich etwas anders mache, nicht verpufft. Und da muss ich natürlich auch wirklich darauf achten, kann ich das halten, was ich mir vornehme? So viele Paare auch mit Kindern, gerade so Kindern unter 10 Jahren, sag ich mal, die haben ja einfach wenig Zeit, gerade, oder wenig Ressourcen auch am Abend, ne? Und viele berichten auch immer wieder, dass sie sagen, oh, nach der Einschlafbegleitung um 9:30 sind wir tot. Also da geht nicht mehr viel, da sitzt er auf der Couch und noch eine halbe Stunde, Stunde und dann gehen wir schlafen. Und dann zu sagen, ja, ist das denn wirklich der Zeitrahmen, wo man gut zusammen Zeit verbringen kann? Oder ist das immer nur so eine Hoffnung, dass da noch was passiert? Und dann auch wieder kreativ zu werden, zu sagen, ja, vielleicht auch mal radikal zu akzeptieren, dass es nicht unsere Zeit ist. Man kann ja probieren, ob man es anders umsetzen kann, aber das könnte auch einfach total deprimierend sein, dass man immer wieder sich an diesem Zeitfenster festhängt und sagt so, ja, aber wir haben ja abends keine Zeit. Ja, dann ist das so. Das wird nicht das Leben lang sein. Das ist ja immer wieder ein Prozess, was sich ändert. Aber für diesen Moment ist es jetzt so. Und was für Möglichkeiten haben wir noch? Und wenn beide wirklich auch motiviert sind, nach neuen Möglichkeiten zu schauen und zusammen auch zu reflektieren, welche Zeitgestaltung ist stimmig und auch mal darüber zu sprechen, was braucht jeder, ne? Also was stellt sich der eine an Paarzeit vor, was stellt sich der andere so an Paarzeit vor, wie viel Zeit braucht jeder für sich, wie viel Zeit braucht die Familie, dass man mal über diese Zeitkonten spricht und dann mal ja kreativ wird und schaut, es muss auch nicht immer eine Date-Night sein, ne? Das ist ja auch bei vielen Eltern, finde ich mal so im Kopf, wir brauchen Babysitter für abends, so ja, kriegt man Babysitter für abends, das ist schon schwierig. Die Kinder gehen abends ins Bett, dann lassen sich vielleicht nicht von jedem ins Bett bringen. Das heißt, man würde vielleicht auch erst so um 20 Uhr starten können. Ja, der Babysitter wäre aber vielleicht auch nicht bis Mitternacht irgendwo sitzen. Hat man doch wieder nur 2 Stunden. Ja, in 2 Stunden, da lohnt sich das ja gar nicht. Was soll man denn machen, außer essen gehen? Und schon ist schon wie die ganze Motivation so, schwierig. Und wenn man dann denkt, so ein Babysitter kostet ja auch noch Geld, das kommt ja auch noch dazu, ist das für viele einfach auch schöner zu wissen, okay, wir machen das morgens, wenn die Kinder in Kita oder Schule sind, oder wir gehen mittags mal Mittagessen, oder wir fragen irgendwie Oma, ob sie abholen kann von Kita und Schule und nutzen da so einen Zeitslot ins Wochenende. Meistens, außer man hat wirklich niemanden, und da muss man nochmal neu überlegen, wie man das machen kann, wie man die Kinder irgendwie ein bisschen mit einbinden kann. Aber wenn ich jemanden habe, dann zu überlegen, was geht denn noch außer abends?
Ja, da sehe ich schon in manchem, der zuhört, den inneren Kritiker loslegen. Und der ist aus meiner Sicht der größte Verhinderer für diese Kreativität.
Ja.
Nämlich genau bei den Sachen, die du sagst, morgens mal sich treffen, da muss ich arbeiten.
Ja.
Mittags zum Lunch, ich arbeite zu weit weg, das lohnt sich nicht.
Mhm.
Dann holt die Oma ab, ist nicht in der Nähe. Also ich höre so dann immer schnell den inneren Kritiker, der ist in vielen von uns ganz, ganz laut.
Ja.
Ist, glaube ich, auch Teil unserer deutschen Kultur, so einen ganz starken Kritiker zu haben. Und da kann man durchaus mal googeln nach der Walt Disney Methode und dann mal schauen, wie das funktioniert, indem man sich verschiedene Positionen nimmt, die man nacheinander durchläuft und dann in einem gewissen Kreislauf. Also Träumer, Realist, Kritiker. Und bewusst mal zunächst den Realisten und den Kritiker ausblendet und nicht zu Wort kommen lässt. Und einfach mal träumt, also ohne irgendwie Bezug zur Realität, träumt und kreativ wird.
Mhm.
Das, was Kinder so gut können,
ja,
weil sie diese ganzen Dinge noch nicht so parat haben, was in großen Thinktanks bei Google, Meta und Co. Stark hervorgehoben wird, dieses Träumen, um einfach neue Dinge zu schaffen, die fern sind von Realität und Kritik, um dann realistisch drauf zu schauen, was braucht man, um das umzusetzen, um dann kritisch drauf zu schauen, was sind alle Störelemente, warum das nicht gehen wird. Und mit diesen Ergebnissen diese Schleife von vorne zu drehen und wieder mit diesen Bedingungen zu träumen, bis man irgendwann sein Optimum erreicht hat.
Ich erinnere mich mal an ein Paar, das ist mir noch so immer fest im Kopf. Da war das auch ganz, ganz schwierig. 2 kleine Kinder, beide im Kita-Alter. Sie Grundschullehrerin, er arbeitet im Büro und die haben gesagt, nee, wir können das nicht, meine Frau hat auch feste Arbeitszeiten und so weiter. Und dann waren sie nachher so ganz kreativ, fand ich, und haben gesagt, okay, so gemeinsame Zeit ist echt schwierig, aber so eine halbe Stunde, 2-mal die Woche kriegen wir hin, indem er sie mittags von der Arbeit abgeholt hat im Auto und sie dann sozusagen die halbe Stunde, die er Mittagspause hatten, einfach zusammen im Auto gepicknickt haben, gegessen haben, das haben sie sich dann eingerichtet und er sie dann sozusagen auf dem Weg dann bei der Kita rausgelassen hat und dann beging der Tag so weiter, ne? Also das war nicht viel Zeit, aber sie haben eine halbe Stunde Mittagspause dadurch, dass er sie abgeholt hat, geschaffen und das Essen auch mitgenommen, im Auto gegessen und sich das gemütlich gemacht und ja, man würde jetzt sagen, ob die halbe Stunde was bringt, aber es war für die beiden wirklich deren halbe Stunde, wo sie mal nicht unterbrochen worden sind und was auch fest war, war, er hatte Mittagspause, sie hatte so eine Situation, wenn sie jetzt noch zur Kita gegangen wäre, hätten sie es nicht geschafft, dann gesagt, ich hol dich ab. Also die haben so richtig im Prozess überlegt, okay, wir haben jetzt so ganz wenig, aber wie können wir es machen? Und dann haben sie das wirklich echt richtig schön gemacht, ne? Also in der, also in meiner Vorstellung, so wie sie es berichtet haben, war es eigentlich nachher gar nicht mehr so eine schlechte Variante, sondern eigentlich total kreativ und auch irgendwie romantisch.
Das kommt vielleicht auf das Bild drauf an, was man sich so formt. Ne? Ich meine, das kann natürlich das schöne offene Cabrio im Sonnenlicht sein, im Waldrand mit Blick auf den See, wo man schön picknickt. Ne? Oder eben auch ein anderes Bild, was man sich formt.
Aber das kann man ja selber entscheiden.
Aber auch hier sofort, wie man merkt, dass der innere Kritiker losgeht, halbe Stunde am Tag, lohnt sich das, ne? So viel Aufwand. Nehmen wir das mal in anderen Lebensbereichen. Eine halbe Stunde, fünfmal die Woche, 2,5 Stunden. Wenn man jetzt 2,5 Stunden die Woche Sport treiben würde, wird das was beim Körper verändern? Auf jeden Fall.
Ja.
Wenn man das, und jetzt kommt nämlich der letzte wichtige Punkt, wenn man dranbleibt und das konsequent auf Dauer fortsetzt. Natürlich bringt das nicht unbedingt was, wenn man das 2 Wochen macht. Das ist beim Sport auch so. 2 Wochen, halbe Stunde am Tag wird jetzt auch nicht der Gamechanger sein und man wird sich völlig verändern körperlich. Aber eine halbe Stunde, 5-mal die Woche, über 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, da sieht die Welt körperlich völlig anders auf einmal aus. Und das ist hier auch so, dieses Dranbleiben, das erleben wir leider auch immer wieder, dass Paare Dinge, die ihnen eigentlich gut tun, eine Zeit lang machen und dann ist die Beziehung, wird immer besser und immer besser und besser und dann lässt man die Dinge wieder sein.
Ja, oder irgendwas kommt dazwischen, weil ich meine, man muss ja auch eine gewisse Flexibilität da haben. So ist ja das Leben, so wie Kinder sich verändern, so können sich ihre Arbeitszeiten ändern, dann kann das doch nicht mehr passen oder. Aber auch wenn man diese Motivation vom Dranbleiben hat, dann wird man immer wieder das neu ausrichten können und immer aber trotzdem zu seinem Bedürfnis kommen.
Und das ist eben das Schöne, wenn man dann zum Beispiel eine Wunschbeziehung visualisiert, da kann man sich das immer wieder hervornehmen und schauen, sind wir auf dem richtigen Weg? Man kann das also reflektieren und ein bisschen greifbarer machen. Man hat aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel einmal im Jahr sich hinzusetzen und zu überlegen, ist das immer noch unsere Wunschbeziehung? Haben sich Anteile darin verändert, damit man eben auch sich dann weiterentwickeln kann oder in die Richtung entwickeln kann, was da so passiert ist in einem? Und da macht es dann eben auch total Sinn, sowas in Dauer zu begleiten. Also wer zu uns in die Paartherapie oder ins Beziehungstraining geht, hat in beiden Fällen immer das Beziehungstraining dabei. Und da geht es dann um eine sehr enge Begleitung, sehr intensive Ausarbeitung der Wunschbeziehung. Wie kann ich die Komplexität im Alltag reduzieren, dass mehr Paarzeit möglich ist? Wie kann ich die Kommunikation so ausrichten, dass all diese Dinge auch möglich werden? Und natürlich in der Paartherapie auch, wie kann ich das Fundament stabilisieren, damit da keine emotionalen Verletzungen und Konflikte mehr zwischen uns liegen? Aber durchaus auch das tiefere Begreifen, sozusagen, wie funktionieren wir? Also wie sind meine Metaprogramme? Bin ich eher introvertiert, extrovertiert? Wie sind meine Sprachen der Liebe? Also auch all diese ganzen Dinge rund um die eigenen Werte und Bedürfnisse. Und wenn man das mit uns durchlaufen hat, dann haben wir zum Beispiel einen sogenannten Absolventen-Call. Das heißt, alle, die das bei uns durchlaufen haben, dürfen alle 6 Wochen abends mit mir in einer Gruppe zusammen diese ganzen Dinge besprechen. Man kann eigene Themen mitbringen, man kann auch nur zuhören, man kann mit Kamera und Namen teilnehmen oder man kann anonym teilnehmen. Aber wo alle, die bei uns waren und das durchlaufen haben und das ganze Wissen auch der Methodik mitgenommen haben, können alle 6 Wochen gemeinsam daran weiter feilen, die Beziehung weiter zu stabilisieren, weiter zu optimieren und dort immer harmonischer, glücklicher, zufriedener zu werden und genau solche Themen wie Wunschbeziehung, Komplexität im Leben zu formen.
Und wir motivieren natürlich auch. Wir sehen uns ja auch als Begleitung, die motiviert und die immer wieder auch so ein bisschen mal aufzeigt, wo es mal ein bisschen mehr Priorität gerade bedarf, damit der Prozess gut voranschreitet.
Wenn ihr also das Gefühl habt, Nähe und Distanz sind bei euch wichtige Themen, wo ihr in Konflikt miteinander seid, wo Mangelgefühle entstanden sind, die ihr gemeinsam nicht mehr gelöst bekommt, weil ihr entweder einen roten Faden dabei wünscht, wie man dabei vorgeht, oder ihr auch vielleicht merkt, dass das Fundament nicht mehr stabil genug ist, da jetzt in der Tiefe dieses Thema aufzuarbeiten. Meldet euch dann sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch. Wir schauen gemeinsam, wie wir euch auf diesem Weg optimal unterstützen können. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr in der nächsten Folge bei uns wieder dabei seid. Bis bald.
Bis dann.